Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute hören Sie die dritte Sendung aus der achteiligen Reihe Stadt sucht Zukunft. Die Agenda 2030 auf kommunaler Ebene. Im September 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda 2030 beschlossen. Die Agenda knüpft an die bis 2015 gesetzten Millenniumsentwicklungsziele oder Millenniums Development Goals der Vereinten Nationen, kurz MDGs, und erweitert diese Entwicklungsziele nun auch mit Nachhaltigkeitszielen. Kernstück der Agenda 2030 sind die 17 Sustainable Development Goals SDGs, also die 17 Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele. Im Fokus stehen dabei Maßnahmen, die alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vor Ort, also in ihren Ländern, in ihren Kommunen und Gemeinden, selbst umsetzen können. Die Agenda 2030 zielt insbesondere darauf ab, dass der globale Norden und Süden im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung stärker zusammenarbeiten müssen. Ziel 12 möchte nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster fördern und bekräftigen. In Ziel 17 heißt es, dass die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbelebt werden und gestärkt werden soll. Und Ziel 10 fordert, die Ungleichheit innerhalb und zwischen Staaten zu verringern. Wir wollen heute darüber sprechen, welchen Beitrag im Sinne der Agenda 2030 eine Kommune wie München leisten kann und was eine engagierte Stadtgesellschaft leisten kann. Haben wir in der vergangenen Sendung insbesondere auf das Thema Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München geschaut, geht es heute um den fairen Handel bzw. um die faire Einkaufspolitik der Stadt. Von München soll kein Schaden ausgehen, so lautet ein Leitspruch der Stadt München. Am Beispiel des städtischen Beschaffungswesens wollen wir das Einkaufsverhalten der Stadt näher betrachten. Welche Produkte werden von der Stadt fair und nachhaltig eingekauft, welche nicht und warum ist das so? Darüber haben wir mit Sylvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt des Referats für Umwelt und Gesundheit der Stadt München gesprochen. Und wir wollen wissen, was können die Bürgerinnen und Bürger fair und nachhaltig einkaufen? Wo funktioniert das, wo nicht und wo liegen generell die Probleme im fairen Handel? Mehr erfahren wir darüber von Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern, die in ganz Bayern Weltläden beliefern. Außerdem berichtet die Landtagsabgeordnete Diana Stachowitz von einem bayerischen Gesetz, das es Kommunen ermöglicht, Grabsteine aus Kinderarbeit auf ihren Friedhöfen zu verbieten. Darüber hinaus sagen wir Ihnen, wo Sie in München fair einkaufen können und stellen Ihnen den aktuellen Einkaufsratgeber von Greenpeace vor, der über die besten Textilsiegel informiert. Denn vor allem bei der Kleidung passiert gerade sehr viel. In Deutschland geben Bund, Länder und Kommunen insgesamt jährlich ca. 360 Milliarden Euro für Waren und Dienstleistungen aus. Das entspricht etwa 16% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Davon entfallen ca. 50% auf die Kommunen. Die Kommunen haben damit eine enorme Nachfrage bzw. Marktmacht, die sie bisher viel zu wenig nutzen, im Sinne einer fairen und nachhaltigen Einkaufs- und Beschaffungspolitik. Das gilt auch für die Stadt München, die aber bayernweit zu den Vorreitern fairer Einkaufspolitik zählt. Welche Produkte München fair einkauft und auf welche Schwierigkeiten faire Beschaffung bzw. fairer Einkauf stoßen, darüber haben wir mit Sylvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München gesprochen. Erste Frage: Welche Produkte kauft die Stadt fair ein und wie definiert die Stadt bzw. die Stadtverwaltung überhaupt fair?
Wie definiert die Stadt fair? Die Stadt orientiert sich an den internationalen Standards des fairen Handels. Sie definiert nichts für sich selber, sondern das ist so die Grundlage. Heißt fairer Preis für die Produzentinnen, das sind so die Standards. Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, der sogenannten ILO abgekürzt. Die denn wären zum Beispiel, ich sage jetzt nur, keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit, gleicher Lohn für Männer und Frauen, die Möglichkeit, sich zu organisieren und so weiter. Also es sind 8 Kernarbeitsnormen, das ist die Grundlage, das Minimum, Minimalstandards. Wichtig sind auch langfristige, stabile Handelsbeziehungen, Gerechte Handelsbeziehungen, Schutz der Menschenrechte, Achtung der Umwelt. Das sind jetzt so ganz allgemein mal die Standards. Die sind natürlich noch mehr im Detail definiert. Und was wichtig ist natürlich für eine Kommune und auch für die Stadt München, dass diese Standards auch unabhängig kontrolliert werden von Organisationen. Und es gibt ja weltweit ein gutes System. Und das ist so die Grundlage für den fairen Handel oder auch die sozialverantwortliche Beschaffung, also der soziale Einkauf der Stadt München. Genau, und welche Produkte kauft die Stadt fair ein? Da gebe ich jetzt nur mal kurz einen Überblick. Das ging los mit Blumen, und zwar Blumen nur dann, wenn sie nicht aus der Stadtgärtnerei kommen oder nicht regional eingekauft werden, also zum Beispiel im Winter Rosen oder sowas. Die müssen aus fairem Handel sein, das ist ein Stadtratsbeschluss. Dann ging es weiter 2011 mit Natursteinen, Baureferat. Da kauft das Baureferat seitdem Natursteine ein, also vor allem auch Pflastersteine, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wurden. Dann ging es weiter zum Beispiel mit Sportbällen für Münchner Schulen. Wenn die handgenäht sind von den Näherinnen und Nähern, dann aus fairem Handel, also Fußbälle und Handbälle in dem Fall. Und jetzt seit 2016 geht es auch um Textilien und Arbeitskleidung.
Welche Textilien sind das?
Also Textilien hatten wir mehrere Ausschreibungen gemacht. Das liegt jetzt erstmal auf Eis. Wir haben dann gesagt, also die Vergabestelle hat dann gesagt, wir machen jetzt erstmal eine europaweite, sehr große Ausschreibung. Da geht es um Arbeitskleidung und speziell Schutzkleidung für die Feuerwehr. Und das ist eine große Ausschreibung, aber auch da gab es jetzt nicht bei den sozialen Kriterien, bei anderen Kriterien, ich glaube, wie technische Kriterien und so, gab es jetzt etwas Schwierigkeiten. Das ist ein längerer Prozess, also es ist noch nicht durchgeführt, aber das ist einfach eine größere Ausschreibung, wo man einfach mal auch einen Standard setzen möchte. Und festgelegt in dieser Ausschreibung, die ansteht, sind eben diese ILO-Kernarbeitsnormen, die Grundarbeitsnormen auf internationaler Ebene.
Jetzt haben Sie die Natur- und Pflastersteine erwähnt, die nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit sein sollen. Und da gibt es jetzt auch seit dem Jahr 2016 ein Bestattungsgesetz, was im Bayerischen Landtag geändert wurde. Und da hat die Kommune die Möglichkeit, künftig auf den Münchner Friedhöfen nur Grabsteine zuzulassen, die nicht aus Kinderarbeit stammen. Macht die Stadt das auch?
Ja, die Stadt macht es auch. Das Gesetz damals wurde im Sommer 2016 verabschiedet vom Bayerischen Landtag. Nach jahrelangen Bemühungen auf Landesebene und auch rechtlichen Auseinandersetzungen auf Landesebene dann so ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Es ist gut, dass es jetzt gibt und dass es verabschiedet wurde. Und es ist nach dem Gesetz auch den Kommunen überlassen, ob sie ihre Friedhofssatzungen auf der Basis von diesem Gesetz ändern. München hat relativ schnell entschieden, dass sie es machen wollen. Was in dem Gesetz sehr klar drinsteht, ist eben keine Grabsteine aus ausbeuterischer oder schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Was nicht geregelt ist in dem Gesetz, ist eben, wie diese Nachweispflicht denn sein soll. Also wie genau im Detail, was die Firmen und Steinmetzbetriebe dann, wie sie es nachweisen und wie genau, also in welchem Detail. Der Stadtratsbeschluss war im März 2017 dann. Der wird auch umgesetzt. Das heißt, die Steinmetzbetriebe liefern Zertifikate an die Stadt beziehungsweise an die Friedhofsverwaltung. Oder eben auch, und das steht auch in dem Gesetz so drin, sie können auch selber erklären, dass die Natursteine ohne Kinderarbeit hergestellt wurden. Und es wird beides geliefert, sowohl Eigenerklärungen von den Steinmetzbetrieben als auch Zertifikate. Also das Ziel von dem Gesetz ist ja schon irgendwie in den Steinbrüchen in Indien, Vietnam und sonst wo, Türkei, die Kinderarbeit abzuschaffen, dass keine Kinder mehr in den Steinbrüchen arbeiten müssen. Die Frage ist, was hat das für Auswirkungen? Also wenn jetzt ein Steinmetz eine Eigenerklärung macht, die Stadt kann das natürlich nicht überprüfen. Ja. Also auch hier stellt sich die Frage der Kontrolle. Wie kann eine Kommune das überprüfen, dass diese Lieferkette, wo die Steinmetze dann die Steine herbeziehen, ob das dann auch vor Ort wirklich so ist? Oder verlässt man sich dann auf die Eigenerklärung? Diese Frage stellt sich natürlich bei der momentanen Handhabung.
Also es ist nicht alles Gold, was glänzt bei diesem Gesetz. Trotzdem werden wir in der Sendung nachher noch mehr über das Gesetz und wie es in Bayern von den Kommunen angenommen wurde. Das war nämlich schon relativ erfolgreich. Ziemlich viele Kommunen haben jetzt ihre Friedhofssatzungen aufgrund dieses Gesetzes geändert, darüber in circa 20 Minuten mehr. Machen wir weiter. Was mich da besonders interessiert, wie bekommt man denn die Leute in der städtischen Verwaltung, insbesondere die für den Einkauf, für den fairen Einkauf auch zuständig sein sollen, dass sie da eben stärker auf die fairen Einkaufsbedingungen achten? Natürlich achten die in erster Linie darauf, wie teuer ist das Produkt und welche Qualität hat es. Natürlich muss es gerade auch bei Feuerwehrkleidung, das muss natürlich funktional sein in erster Linie. Und dann schauen wir mal, wie die Arbeitsbedingungen waren.
Also bisherige Praxis der letzten Jahre und Jahrzehnte war einfach, dass die Kommunen das wirtschaftlichste Angebot das annehmen. Und wirtschaftlich heißt jetzt nicht unbedingt das günstigste, sondern da gibt es natürlich schon auch Kriterien drin, die Langlebigkeit des Produkts und so weiter. Also man schaut schon eben, Qualität, Langlebigkeit und sowas spielt eine Rolle. Deshalb nicht das billigste, sondern das wirtschaftlichste. Und damit sich das ändert, damit man eben auch Produkte einkaufen kann, muss man natürlich auch eine rechtliche Grundlage haben und sich rechtlich auf sicherem Boden bewegen. Und das ist mittlerweile so. Das war früher nicht so, aber mittlerweile gibt es sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene schon die rechtlichen Voraussetzungen und die Rechtssicherheit, dass man sagt, man kann auch ökologische Kriterien und auch soziale Kriterien, also fairer Handel, Arbeitsbedingungen, wo kommen die Sachen her, berücksichtigen. Und diese Grundlagen sind einfach geschaffen. Und das ist schon mal sehr wichtig, vor allem auch für die Beschaffer und Beschafferinnen, also die bei der Stadt einkaufen, weil die sind natürlich gebunden auch ans Vergabegesetz und an Beschaffungsrichtlinien, also sehr stark an rechtliche Rahmenbedingungen gebunden. Und das andere ist halt, dass man auch innerhalb der Stadtverwaltung die Information gibt, was auch teilweise noch nicht so bekannt ist, dass man über diese wirtschaftlichen Grundsätze hinweg auch andere Kriterien festlegen kann, wie ökologische oder soziale, und da auch mehr Bewusstseinsarbeit zu machen. Das heißt, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern eben auch auf andere Kriterien. Und das, was man machen kann, und das haben wir jetzt zum Teil auch gemacht, ist eben die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung zu dem Thema, was heißt denn überhaupt ökologische und soziale Beschaffung. Also der Überbegriff ist ja nachhaltige Beschaffung. Und es gab eine Pilotschulung und es gab auch zwei weitere Schulungen innerhalb der Vergabestelle der Stadt München, wo man das thematisiert hat und wo man sich das gemeinsam auch nochmal angeschaut hat, bei welchen Produkten, wie kann man das umsetzen, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Also der ganze Schulungs- und Fortbildungsbereich ist natürlich wichtig, um da auch zu sensibilisieren.
Und wie überprüft die Stadt München, wenn sie sich denn entschieden hat für ein vorgeblich faires Produkt, dass dieses Produkt auch wirklich fair ist?
Also die Stadt muss natürlich sich darauf verlassen können, dass wenn sie Sachen einfordert, also faire Produkte kaufen will, dass das auch in irgendeiner Art und Weise nachgewiesen wird. Und diese Nachweise oder Zertifikate oder Siegel, wie man es auch immer nennt, müssen von unabhängigen Dritten kontrolliert sein. Und es gibt ein gutes System im fairen Handel, wo man schon weiß, für bestimmte Produkte gibt es die und die vertrauenswürdigen Siegel oder es gibt auch Zertifikate. Wenn es keine Siegel gibt, dann kann man gleichwertige Nachweise bringen, die ähnliche Standards haben, die man fordert. Und es kann durch zum Beispiel TÜV, Rheinland oder wie auch immer, unabhängige Organisationen vor Ort überprüft werden. Viele haben ja dann in den jeweiligen Ländern auch Büros und die Kriterien nachgewiesen werden und auch bestätigt werden. Zum Beispiel, dass das Produkt ohne Kinderarbeit hergestellt wurde. Wichtig ist eben unabhängige Kontrollen und vertrauenswürdige Siegel. Und es wird eben auch geschaut, also wir schauen im Vornherein schon, für welches Produkt auf dem Markt gibt es denn welche Zertifikate und welche Siegel, jetzt zum Beispiel im Bereich soziale Kriterien. Es gibt natürlich auch sehr viele im Bereich ökologische Kriterien. Und dann geht man natürlich sofort so vor, dass man sagt, ja, bei der Produktgruppe oder das Produkt versuchen wir jetzt mal nicht konventionell zu beschaffen, sondern aus fairem Handel beziehungsweise uns auch bestimmte Kriterien bestätigen zu lassen.
Jetzt haben Sie ja eingangs eine ganze Reihe von Produkten aufgelistet, die die Stadt fair einkauft. Natur- und Pflastersteine, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit, Bälle, Blumen, und jetzt angegangen wird gerade das Thema Textilien und Arbeitskleidung. Am Beispiel der Feuerwehrkleidung haben Sie das geschildert. Trotzdem ist das ja nur ein ganz geringer Bestandteil des Einkaufs der Stadt München. Ich denke, da wird viel mehr gekauft. Warum ist das nicht mehr? Woran scheitert es da? Ist das noch das fehlende Bewusstsein in der städtischen Verwaltung, die für den Einkauf zuständig sind? Oder gibt es auch manches gar nicht? Woran liegt das?
Beides. Also dieses Thema faire Beschaffung oder sozial verantwortliche Beschaffung ist noch nicht so neu. Das ist seit einigen Jahren, rechtssicher auch noch nicht so lang. Das heißt, zum einen ist es natürlich Bewusstsein innerhalb der von Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung, dass es auch möglich ist, andere Kriterien anzuwenden und zu gucken, nicht nur nach dem Preis, sondern wo kommen die Sachen her. Also da gibt's schon noch viel zu tun und viel Bewusstseinsarbeit zu machen. Zum anderen ist es so, dass für bestimmte Produkte auf dem Markt auch nicht so ganz einfach ist, Siegel oder Zertifikate zu bekommen, also vertrauenswürdige, auf die man sich verlassen kann, kontrolliert von unabhängigen Dritten, zum Beispiel Thema IT-Bereich ist es nicht einfach, ist schwierig. Oder auch Spielsachen, gibt natürlich Spielsachen mit ökologischen Siegeln, aber mit fairen oder sozialen Kriterien. Wie sind die Arbeitsbedingungen, wie wird das hergestellt? Das meiste bei den Spielwaren kommt eh aus China. Da gibt's wenig, wo die Stadt dann sagen kann, okay, wir verlassen uns auf dieses Siegel oder auf dieses Zertifikat, weil eine Kommune kann natürlich das nicht selber nachprüfen in den Ländern. Also das ist ein anderer Aspekt. Und es ist, glaube ich, einfach ein längerer Prozess auch auf dem Markt, dass die Unternehmen, die Produkte anbieten, merken, okay, die Kommunen wollen jetzt auch nachhaltige Produkte, zunehmend mehr Kriterien für nachhaltige Produkte. Und es dauert auch eine Zeit, bis die einzelnen Unternehmen sich da umstellen und man die Sachen dann auch herkriegt. Also die Angebote müssen vorhanden sein, das Bewusstsein innerhalb der Stadtverwaltung, dass man auch anders einkaufen kann, muss irgendwie möglichst breit gestreut werden. Zum Beispiel bei den fairen Bällen für die Münchner Schulen, das ist mein Eindruck, dass es jetzt zunehmend auch mehr bekannt wird, auch bei anderen Kommunen. Das heißt natürlich, je mehr Nachfragen nach diesen fairen Bällen, auch an, vor allem an Kommunen, aber auch von Vereinen oder sonstigen Gruppen, desto mehr Angebot gibt es, der Markt ändert sich und irgendwann wird es hoffentlich selbstverständlich.
Jetzt haben Sie gesagt, bei den Fußbällen läuft es ganz gut, auch andere Kommunen springen da auf den Zug auf und nehmen sich Beispiel an der Stadt München, die das ja schon seit vielen Jahren hat. Gibt es da überhaupt Zusammenarbeit zwischen den Kommunen, wenn es um fairen Einkauf geht, dass man sich berät oder vielleicht auch mal zusammen was kauft oder wie auch immer?
Ja, auf jeden Fall. Also die Kommunen untereinander sind ganz gut vernetzt. Es gibt ja auf Bundesebene auch einen Arbeitskreis, sozial verantwortliche Beschaffung. Das ist das eine, aber auch zum anderen, jede Kommune nimmt sich was anderes vor. München hat sich halt die Bälle jetzt vorgenommen und ist jetzt irgendwie bundesweit auch ein Beispiel dafür. Ich war jetzt letzte Woche in Berlin. Berlin hat sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, faire Bälle. Die haben eine richtige stadtweite Kampagne und wollen auch in den jeweiligen Bezirksämtern das jetzt durchsetzen, dass es für die Schulen faire Bälle gibt. In Kombination mit diesem Sportverbund da oben. Das heißt, die sind auch mit im Boot und wollen berlinweit auch bei den Vereinen das mehr durchsetzen. Also das greift schon so ineinander und war natürlich auch sehr interessiert, wie München das auch vergaberechtlich und innerhalb der Stadtverwaltung umgesetzt hat und gemacht hat. Also das ist jetzt das Beispiel Bälle. Dann gibt's halt andere Kommunen, die haben sich mit Feuerwehrkleidung oder Arbeitskleidung beschäftigt. Andere Kommunen mehr mit Lebensmitteln, biofaire Lebensmittel und. Das heißt, man weiß eigentlich in dem Bereich schon, welche Kommune es hat, die Nase wo vorne und dann ruft man da an und schließt sich kurz. Also die Vernetzung bei den Kommunen ist schon gut und die Beispiele sind auch gut und es gibt ja auch Webseiten, Internetplattformen, wo das mittlerweile auch zusammengefasst ist und man sich dann kundig machen kann.
Vielleicht zum Schluss noch, was steht denn in den nächsten Jahren an beim Thema faire Beschaffung? Sie haben die Feuerwehrkleidung angesprochen, auch gesagt, das liegt jetzt aber erstmal auf Eis. Welche Felder, Produktmöglichkeiten sieht man denn noch beim Referat für Gesundheit und Umwelt oder bei der Fachstelle Eine Welt für den fairen Einkauf?
Man muss jetzt mal gucken, wie geht's weiter mit der Feuerwehrschutzkleidung. Aber ich denke mir mal, das ganze Feld der Textilien ist ein ganz breites Feld. Also angefangen von Arbeitskleidung für Straßenreinigung und, bis hin zu Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Schürzen und so weiter für Krankenhäuser. Also da kann man schon noch sehr viel machen. Meine Idee ist schon, diesen Textilbereich auch noch mal mehr anzugehen. Muss man einfach schauen. Und ich denke, andere Kommunen haben auch schon gute und viele Erfahrungen in dem Bereich. Das ist so, ja, man muss sich halt dann ein Beispiel nehmen und dann muss man eine Ausschreibung machen und muss gucken, wie ist das umzusetzen und wo kriegt man die Sachen her. was jetzt unabhängig von dieser produktbezogenen Beschaffung ist, ist, denke ich, schon auch mehr Öffentlichkeit und mehr Bewusstsein zu schaffen innerhalb der Stadtverwaltung. Was heißt es denn wirklich, diese soziale und ökologische Beschaffung, vor allem faire Beschaffung? Da gibt es schon noch viel zu tun und ganz praktisch einfach zu gucken in den Dienststellen, was brauchen die? Also da geht es viel auch um Büromaterial, Möbel, Lebensmittel auch einkaufen, wenn man Kaffee kauft fürs Büro, also auch da bei den alltäglichen und praktischen Sachen anzusetzen und zu gucken, ob man da nicht ja das mehr schafft, dass Produkte aus fairem Handel gekauft werden oder insgesamt mehr in Richtung Nachhaltigkeit gegangen werden kann.
Soweit Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Silvia Baringer werden wir am Ende der Sendung nochmal hören. Dann geht es um Fairtrade Towns bzw. um die Fairtrade Stadt München.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Am 18. Juli 2018 hat am Pasinger Bahnhofsplatz ein neues Fachgeschäft für Fairtrade-Produkte geöffnet. Der Fair-Weltladen führt ein Sortiment von umweltfreundlichem Geschirr aus Bambusfasern über Hammamtücher aus Südindien bis hin zu handgemachten Grußkarten aus einem ruandischen Social Business. Auch fair gehandelter Kaffee, Schokolade und Gewürzmischungen und vieles mehr gibt es dort zu kaufen. Seit Mitte Mai haben sich über 20 Frauen und Männer zusammengefunden, die sich gemeinsam und ehrenamtlich für die Idee einer gerechteren Weltwirtschaft und für einen fairen Umgang mit den Ländern des globalen Südens engagieren. Eine gute Nachricht, denn leider ist es so, dass auch immer öfter Weltläden dicht machen müssen, obwohl der Verkauf von fair gehandelten Produkten jedes Jahr zunimmt. Woran das liegt, das erfahren wir gleich von Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern, das auch der Träger des Weltladens im Pasing ist. Obwohl also Weltläden zumachen müssen, steigt jedes Jahr der Umsatz an fair gehandelten Produkten in Deutschland. Der Verein Transfair hat kürzlich mitgeteilt, dass sich der Verkauf von fairer Handelsware 2017 auf fast 1,33 Milliarden Euro beläuft. Insbesondere fairer Kaffee werde geschätzt und habe nun einen Marktanteil von 4,8% erreicht. Insbesondere der Verzicht auf Kinderarbeit werde mit Abstand als der wichtigste Kaufgrund für fair gehandelte Produkte angegeben. Kaffee erreichte mit 18.000 Tonnen ein Plus von 8%. 87.000 Tonnen Bananen bedeuten ein Plus von 21% gegenüber dem Vorjahr. 37.000 Tonnen Rohkakao, ein Plus von 23%. Mit 406 Millionen verkauften Stielen wuchsen die Blumen um 4%. Textilien mit Fairtrade-Baumwolle entwickelten sich ebenfalls positiv. Mit rund 12 Millionen verkauften Einkaufstaschen, T-Shirts, Bettwäsche und Handtüchern mit fairer Baumwolle wuchs dieser Sektor sogar um 45%. Erfreulich sei auch die Entwicklung bei der Beschaffung von Berufskleidung. Zum Beispiel trügen die Kaufland- und Ferrero-Mitarbeiter bereits Kleidungsstücke aus Fairtrade-zertifizierter Baumwolle, meldete Transfair. Warum trotzdem nicht alles rosig ist, das erläutert Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern.
Auch ich gehe bei Eine Weltläden einkaufen, unter anderem zum Beispiel in Kennensfläche in München, den beim Eine Welthaus. Mhm. Aber da habe ich halt auch über die Zeit so gemerkt, es geht leider den Bach runter. Sie haben erwähnt, es gibt keine Ehrenamtler mehr, die solche Läden bestücken könnten.
Als Ehrenamt hat sich gewandelt, sehe ich so. Also die Gründergeneration der Weltläden, die vor 40, 45 Jahren eine Aktionsgruppe gegründet haben und einen Weltladen gegründet haben, das waren ganz starke Macher, die einfach gesagt haben, das wollen wir jetzt und das machen wir jetzt und wir gehen das Risiko ein. Was soll schon passieren? Man muss sehen, dass heute der Verwaltungsaufwand für einen Verein viel größer geworden ist. Stichwort Datenschutzgesetz im Moment. Wir haben zurzeit Anrufe von Vereinsvorständen, die sagen, wir überlegen hinzuschmeißen, weil wir nicht Lust haben, uns mit solchen Sachen auch noch zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns schon mit dem Finanzamt, wir beschäftigen uns mit der Mehrwertsteuer. Alles okay, aber jetzt müssen unter Strafandrohung müssen wir jetzt irgendwelche Auflagen erfüllen, wo wir zum Teil gar nicht die technischen Mittel dazu haben oder schon auch gar nicht die Zeit. Das ist nur eins. Die Lebensmittelkontrollen sind stärker geworden, strenger geworden. Die Vorsorge für die Unfallverhütung ist intensiver geworden. Also man muss viel mehr nachweisen, dass man seine Ehrenamtlichen schützt vor Unfällen, als man das vor 10 Jahren musste. Das ist mit ein Grund, warum eben ganz schwer noch oder nicht mehr in dem Maße wie vor 40 Jahren Ehrenamtliche gefunden werden, die sagen, ja, das mache ich alles in meiner Freizeit. Die haben das vielleicht im Berufsleben gemacht und haben es da gezahlt gekriegt und sagen, nein, ich möchte jetzt eigentlich was Schönes machen in meiner Freizeit und mache nicht wieder das Gleiche, beschäftige mich mit Verwaltungsdingen. Das möchte ich nicht mehr. Also die Anforderungen an so Vereinsvorstände sind andere geworden und wir stellen schon auch fest, so dieses ganz langfristige sich binden, was jetzt für die Gründer noch selbstverständlich war, dann bin ich mein Leben lang, bin ich dem fairen Handel verbunden und verbringe da meine ehrenamtliche Zeit. Das ist auch nicht mehr so sehr in den Köpfen der Leute. Die machen das gern mal 5 Jahre, 3 Jahre oder gleich nur für Aktionen und wollen sich dann wieder anders orientieren. Also so die Fülle der Möglichkeiten hat zugenommen für unser aller Leben, was man alles machen kann, erleben kann. Und das möchten die Leute dann auch erleben und binden sich nicht mehr in dem Maße an ein Projekt. Und wir sehen schon, wenn wir mit punktuell hauptamtlich besetzten Aufgaben, wie mit diesem ganzen Verwaltungszeug, wenn das hauptamtlich gemacht wird und im Ladenbereich der Einkauf oder die Ladengestaltung und der Ladendienst ehrenamtlich gemacht werden kann, aber ich nicht mit den Behörden kämpfen muss und mit irgendwelchen Paragraphenwäldern mich rumschlagen muss, dann bleibt die Freude am Ehrenamt auch erhalten. Auch wenn die Gruppe eine angenehme ist, dann macht es den Leuten auch Spaß. Aber vielleicht eben nimmer 10 und mehr Jahre, sondern vielleicht 5 Jahre.
Vielleicht nochmal einen Schlenker zurück. Der Umstand, dass jetzt die großen Anbieter, beispielsweise Supermarktketten wie Edeka, Rewe und so weiter, eine Weltprodukte im Angebot haben, untergräbt das dann die Existenz von eine Weltläden?
Anfangs war es so, dass das eher die eine Weltläden befördert hat, weil insgesamt in der Bevölkerung bekannter geworden ist, dass die fair gehandelten Produkte gibt. Und wir haben da festgestellt, dass im Lebensmittelbereich die Umsätze in den Weltläden auch gestiegen sind, weil die Leute halt mal anonym eine faire Schokolade mitgenommen haben oder einen fairen Kaffee und dann so, ach, das schmeckt gar nicht so schlecht, jetzt gehe ich mal in den Weltladen und schaue, was die haben. Inzwischen ist es so, dass das so seltener funktioniert und langsam vielleicht auch kippt, zumindest glauben das einige Weltläden wahrzunehmen, dass eben der Weltladen Probleme kriegt mit dieser Konkurrenz, mit den Supermärkten und eben noch mehr bieten muss. Den Service, die Nähe, die Sonderwünsche zu erfüllen, die Sachen zurückzulegen, die Sachen extra zu bestellen. Da muss so ein Weltladen, genauso wie jedes andere kleine Geschäft, wirklich jetzt schon Zusatzangebote machen im Servicebereich, damit die Leute halt wirklich kommen. Also lange Zeit war das eher so, dass über die Bekanntheit der Produkte auch die Weltläden profitiert haben. Aber langsam sieht es so aus, dass das nicht mehr funktioniert, sondern dass von den Weltläden auch neue Qualitäten in den Vordergrund gestellt werden müssen.
Ja, und dann gibt es ja auch so Copycats, wo man merkt, das ist so ein Eine-Weltladen, aber geht man rein, dann ja, gibt es halt aus einem Kulturkreis Produkte. Ja. Es wird so der Anschein erweckt, ich mache Art Entwicklungshilfe, biete da besondere Produkte an, aber im Grunde ist es ein ganz normaler Shop halt.
Ja, in der Weltladenbewegung gibt es deshalb auch eine ganz starke Tendenz, sich selber zu zertifizieren über den Weltladendachverband und sich sozusagen einen Stempel geben zu lassen, dass man wirklich nach den World Fair Trade Organization Kriterien zertifiziert worden ist und kontrolliert wird, damit eben die Copycats vom Original zu unterscheiden ist. Also das wird man in Zukunft mehr und mehr haben, dass das WFTO-Siegel eben auch an den Weltläden dran klebt, an der Tür, einfach als Zeichen, wir sind Fairhändler und das ist uns wichtig und da sind unsere Kriterien.
Soweit Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern. Das Fairhandelshaus Bayern EG mit Sitz in Haimhausen ist die älteste deutsche Fairtrade-Genossenschaft und seit fast 35 Jahren tätig. Neben der Belieferung von über 120 Weltläden in ganz Bayern als Großhandel ist die Organisation auch Träger von 12 Läden, unter anderem in Pasing, Olching und Dachau.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Noch immer wissen sehr wenig Menschen genaueres über die Produktpalette im fairen Handel. Hier eine kurze Übersicht.
Bekannte Produkte des fairen Handels sind Kaffee, Schokolade und Bananen. Aber es gibt viel, viel mehr. Ein ganz wichtiger Sektor sind inzwischen Textilien. Aber auch Blumen sind auf dem Vormarsch. Darüber hinaus gibt es Fruchtsäfte, getrocknete Früchte, Nüsse, Tees, Honig, Wein, Papier, Spielzeug, Fußbälle, Kerzen, Schmuck, Kunsthandwerk, Kosmetik, Fahrräder, Uhren und vieles mehr. Wer jetzt wissen möchte, welche Produkte wo zu finden sind, die beste Übersicht hat die Seite www.münchen-fair.de des Nord-Süd-Forums. Dort findet man die ganze Palette des fairen Handels und die Orte, wo sie angeboten werden. Auch Repair-Cafés, Foodsharing-Stationen, ethische Banken, plastikfreie Läden, Tauschläden, Umsonstläden sind dort aufgeführt. Und wer Lust hat, der kann auch an einem alternativen Stadtrundgang teilnehmen. Da geht es dann zu Orten in München, die zu einem ökosozialen Wandel der Stadtgesellschaft beitragen. Dort kann man dann mit Akteuren verschiedenster Bereiche ins Gespräch kommen, zum Beispiel fairer Handel, ethisches Banking und sozialverantwortliche Beschaffung der Stadt München, Reparieren statt Wegwerfen und Secondhand, Partizipation und Kultur, Foodsharing und Selberpflanzen. Am 12. Oktober findet zum Beispiel der Rundgang Orte des Wandels von 13.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Von der ethischen Bank über offene Werkstätten bis hin zum plastikfreien Laden reicht da das Spektrum. Und am 19. Oktober gibt es von 14 bis 18 Uhr einen Fair-Fashion-Rundgang durch die Stadt.
Neugierig geworden? Unter www.münchen-fair.de gibt es alle Infos und die Termine der Stadtrundgänge. Knapp 600 Kommunen in Bayern verbieten Grabsteine aus Kinderarbeit auf Friedhöfen. So das Ergebnis einer parlamentarischen Anfrage der SPD-Landtagsfraktion Ende März diesen Jahres. Das sind bei Weitem nicht alle Friedhöfe. Zudem sind Friedhöfe nicht ausschließlich in kommunaler Trägerschaft, sondern beispielsweise auch in kirchlicher. Und dort hapert es noch mit der Umsetzung, wie wir gleich hören werden. Gegen jahrelangen Widerstand der CSU wurde 2016 das Bayerische Bestattungsgesetz auf Initiative der SPD und der Grünen dahingehend geändert, dass die Kommunen die Verwendung von Grabsteinen aus Kinderhand in ihren Friedhofssatzungen verbieten können. Das heißt, die Kommunen können auf ihren Friedhöfen Nachweise dafür verlangen, dass aufgestellte Natursteine nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammen. Viele der Grabsteine in Bayern kommen beispielsweise aus Indien und China und dort werden sehr oft Kinder für den Abbau in den Steinbrüchen eingesetzt. Wir haben mit der SPD-Landtagsabgeordneten Diana Stachowitz über das Gesetz zu Grabsteinen aus Kinderarbeit gesprochen und baten sie zunächst, die wichtigsten Ergebnisse der parlamentarischen Anfrage der SPD zu erläutern.
Der Riesenerfolg ist, dass wir 2016 dazu gekommen sind, dass das Land ein Gesetz eingebracht hat, dass die Kommunen Rechtssicherheit haben, wenn sie ihre Satzung, Friedhofssatzung so ändern, dass eben nur Grabsteine ohne Kinderarbeit bei ihnen auf den Friedhöfen verwendet werden dürfen. Und das sind fast 10 Jahre, die wir gebraucht haben. Aber durch dieses kontinuierliche, harte Dranbleiben und Hartnäckige haben wir es dann geschafft. Und die Kommunen in Bayern sind weitgehend dieser Initiative gefolgt. Wir haben über 50%, insbesondere die kreisfreien Städte wie auch München, haben das in ihren Satzungen schon dementsprechend eingebracht.
Seit 2016 können eben Kommunen, Gemeinden, Städte auf ihren Friedhöfen Nachweise dafür verlangen, dass aufgestellte Natursteine nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammen. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, es war ein langer Kampf. Warum hat denn das so lange gedauert?
Ja, ich glaube, dass die entsprechenden Gewichtungen, wie möchte ich gerne dieses Land gestalten und meinen Beitrag dazu gestalten, dass eben faire Beschaffung hier stattfindet, nicht so stark bei der CSU waren. Es ist immer wieder deutlich geworden, dass es nicht die Wichtigkeit hat, Produkte, die aus Kinderarbeit beschaffen werden, hier einfließen zu lassen. Das hat mich sehr betroffen gemacht, weil natürlich ist ein Grabstein, der hier unter fairen Bedingungen hergestellt wird oder auch in Indien unter fairen Bedingungen hergestellt wird, teurer ist. Und das ist auch gut und richtig so, weil wir wollen ja, dass eben auch die entsprechende Arbeit gut bezahlt wird, dass die Menschen eben leben können. Und dieser These konnte die CSU nicht folgen.
Jetzt können die Kommunen diese Nachweise einfordern von den Steinmetzen oder von den Transporteuren oder von wem auch immer. Warum hat man es nicht einfacher gemacht und hat grundsätzlich ein Verbot von Grabsteinen auf bayerischen Friedhöfen beschlossen? Das wäre eigentlich der einfache Weg.
Ja, weil wir die kommunale Selbstverwaltung haben und es dann eben in dieser Ebene nur die Vorgabe geben kann, dass hier dementsprechend die Kommunen die Rechtssicherheit haben, wenn sie es einfordern, dass nicht geklagt werden kann. Steinmetzer haben hier geklagt, weil ein Nachweis ist natürlich auch wieder teuer. Und da wollten die Steinmetze dementsprechend das verhindern, dass sie letztendlich dafür verantwortlich sind, die entsprechenden Zertifizierungen eben auch nachweisen zu können.
Jetzt konnte man in der Anfrage lesen, dass die Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft noch gar nicht so auf diese Möglichkeit eingestiegen sind und wenig davon Gebrauch gemacht haben. Warum ist denn das so? Es wundert mich, weil ich beobachte das auch schon seit Anfang der 2000er Jahre. Die Kirchen haben ja diesen Prozess unterstützt. Wenn sie es aber jetzt selbst nicht auf ihren Friedhöfen umsetzen, ist das ja ein bisschen komisch, oder?
Ja, wir haben dazu auch mit dem entsprechenden kirchlichen Berater des Landtags, dem Herrn Breit, schon Gespräche geführt. Das ist die evangelische Kirche. Da ist es in Trägerschaft der Gemeinden oft der kirchliche Friedhof. Und die Gemeinden, beziehungsweise das sind die ehrenamtliche Vorstände, die Kirchenvorstände, die dann dafür haften, wenn eben eine Klage angestrebt würde, sodass die unsicher waren, ob sie dann eben dafür haften müssen. Da haben wir jetzt vereinbart mit der evangelischen Kirche, die ja schon einen Leitfaden sowieso rausgebracht hat, weil sie eben Mitinitiator eigentlich dieser Kampagne war. Und es muss jetzt nochmal nachjustiert werden, dass die Gemeinden wissen, dass sie nicht letztendlich haftbar sind, weil das Gesetz ja eine Rechtssicherheit gibt und sie eben ein Zertifikat verlangen können. Da ist noch wirklich nachzuarbeiten, dass alle Gemeinden, evangelischen Gemeinden hier auch wirklich das in ihren Satzungen dann unterbringen und auch dieses Zertifikat von den Menschen, die einen Stein aufstellen wollen, eben nachweisen. Das ist letztendlich immer der Steinmetz.
Können da vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger nochmal Druck machen, wenn ich mir das vorstelle, mein Grabstein ist dann aus ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt? Das möchte ich ja auf keinen Fall.
Ja, also es gilt immer darum, dass da die Gesellschaft bereit ist, hier dementsprechend wie bei allen Fairtrade-Sachen zu sagen, ich will auch, dass die Menschen, die hier in anderen Ländern arbeiten, auch vernünftig bezahlt werden, vernünftigen Arbeitsschutz haben. Und dafür gebe ich gerne mehr Geld aus, weil ein Stein, der von Kindern unter unsäglichen Umständen in Indien abgebaut wird, natürlich um die Hälfte günstiger ist als ein Stein, der eben dieses Zertifikat von Litos oder Certifix hat, wo nachweislich eben keine Kinderarbeit dran ist. Und ich glaube, gerade Kirchen sind da prädestiniert, das auch wirklich in die Gesellschaft hinauszutragen, weil sie ja diese ganzen Fairtrade-Sachen von Anfang an eine Welt unterstützt haben.
Als ich zum ersten Mal von dieser ausbeuterischen Kinderarbeit bei Grabsteinen gehört habe in Indien, habe ich mich gefragt, warum werden da Kinder eingesetzt bei so einer körperlicher schwerer Arbeit? Warum nimmt man nicht erwachsene Menschen dafür?
Ja, weil die Steinbrüche oft klein, da die Kinder müssen wendig sein, die sind, sage ich mal, schwierig abzubauen, so dass die Kinder mit ihren kleinen Körper besser rankommen an diese Steine. Und ja, ich glaube, dass die Wertigkeit der Kinder in Indien da dementsprechend auch nicht so gesehen wird. Also wenn man Terre des Hommes verfolgt, die ja schon sich dafür einsetzt, Kinderarbeit weltweit verhindert wird, dann müssen wir in diesen Gesellschaften noch mal mehr Druck ausüben, dass eben diese Produkte nicht abgenommen werden.
Vielleicht noch eine letzte Frage, ganz allgemein zum Thema faire Beschaffung, fairer Einkauf sind natürlich hier in Bayern zuallererst die Kommunen gefragt, weniger der Freistaat, das Bundesland Bayern. Gibt es auf Landesebene im Landtag noch andere Initiativen in der Richtung zum Thema fairer Einkauf, faire Beschaffung?
Ja, wir engagieren uns ja ganz besonders in dieser Frage eine Welt, wo das immer reinpasst. Ich bin ja auch im Europaausschuss und regionale Beziehungen, da gefällt dieses eine Welt-Thema hinein. Und wir beschäftigen uns immer wieder damit, auch dass die EU-Verordnungen schon dementsprechend greifen, weil letztendlich geht es bei den Kommunen immer darum, dass sie eine weitere Rechtssicherheit haben in der Frage Ausschreibung und dass das nicht immer wieder angegriffen werden kann. Von daher haben Land, Bund und Europa sehr wohl einen wichtigen Charakter, um hier auch die Kommunen entsprechend zu schützen vor Rechtsunsicherheit.
Soweit die SPD-Landtagsabgeordnete Diana Stachowitz über die Wirksamkeit des Bayerischen Gesetzes gegen Kinderarbeit bei Grabstein.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie hören gerade die dritte Sendung aus der Sendereihe Stadt sucht Zukunft, die Agenda 2030 auf kommunaler Ebene. Heute geht es um das Thema fairer Handel bzw. fairer Einkauf der Stadt München. Im Jahr 2013 wurde der Stadt der Titel Fair Trade Town verliehen. Was es damit auf sich hat, das erläutert uns Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München.
Also Fair Trade Town ist eine weltweite Kampagne. Die gibt's schon sehr lange. In Deutschland wird die Kampagne getragen von Transfer in Köln. Das sind die mit dem Fair Trade Siegel, was man eigentlich gut kennt, die praktisch Städte, Kommunen auszeichnen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Der Sinn von dieser Kampagne ist einfach, auf lokaler Ebene möglichst viele Akteure und Akteurinnen zu vernetzen, um den fairen Handel voranzubringen und bekannt zu machen. Das ist so die Idee. Es gibt Fairtrade Towns, damit ging's los, dann war sehr starke Rückmeldung und dann ging's weiter. Es gibt Fairtrade Schulen, es gibt Fairtrade Universitäten mittlerweile, die alle bestimmte Kriterien haben. Es gibt sogar ein Fairtrade-Land. Wales hat sich als Land, als Fairtrade-Land auszeichnen lassen. Es gibt Fairtrade-Regionen auch mittlerweile. Also das ist im Prinzip eine sehr gute Kampagne und bildet dann das Dach für das, dass man sich vor Ort zusammensetzt und vernetzt und gemeinsam überlegt, wie kann man den fairen Handel in seiner jeweiligen Stadt auf den Weg bringen oder beziehungsweise weiter voranbringen. Und es gibt halt jetzt für die Fairtrade-Städte oder Fairtrade-Towns 5 Kriterien, die man erfüllen muss, um das zu werden. München ist seit Sommer 2013 Fairtrade-Stadt oder Fairtrade-Town und hat sich dann nach 2 Jahren diese Bewerbung nochmal erneuern müssen. Da wird es dann nochmal angeguckt und kontrolliert. Man muss eine Steuerungsgruppe gebildet haben, die gut und engagiert zusammenarbeitet. Das hat eben München auch gemacht. Gibt's jetzt seit 2013. Man muss gucken, wie viel Einzelhandelsgeschäfte faire Produkte verkauft. Also man muss recherchieren und das auflisten und auch Cafés. Wo wird Kaffee und Tee aus fairem Handel ausgeschenkt? Vielleicht auch Zucker, Honig gebraucht oder verbraucht. Dann natürlich ganz wichtig die Bildungsarbeit an Schulen, in Vereinen, in Kirchengemeinden. Wo läuft was? Wo laufen welche Aktivitäten? Das wird aufgelistet und das je nach Stadt wird dann eben auch geguckt. Minimum an Aktivitäten, wenn man das erfüllt hat, dann hat man das Kriterium auch erfüllt, Fairtrade-Stadt zu werden. Genau, wie viel faire Produkte werden verkauft, wie viel Bildungsarbeit wird geleistet und das Wichtige eben auch am Schluss noch das 5. Kriterium, dass man in der Öffentlichkeit ist, in den Medien, dass man Artikel veröffentlicht und so weiter. Oder zum Beispiel im Radio ist wie bei Radio Lora.
Genau. Wer hat denn diesen Prozess, dass man Fairtrade-Town wird, vorangetrieben. Und es ist ja auch nicht so, dass sie dann mit der Verleihung des Titels Fair Trade Town abgeschlossen ist. Wer sind denn so die wichtigen Akteure im fairen Handel in München? Einmal macht natürlich mit die Fachstelle Eine Welt in ihrer Person. Wer ist da noch mit dabei?
Also es sind dabei das Nord-Süd-Forum München, Zusammenschluss von 60 entwicklungspolitischen Gruppen, die da sehr aktiv sind. Wir koordinieren, also dort gibt es einen Mitarbeiter, der arbeitet sehr engagiert auch in dem Bereich fairer Handel, solidarische Ökonomie. Und wir beide koordinieren diese Münchner Steuerungsgruppe oder wir nennen es auch stadtweites Bündnis. Dann sind dabei Verhandelsorganisationen, Kirchen, Vertreter und Vertreterinnen von Kirchen, weiteren Vereinen, der Kreisjugendring ist auch dabei, die Weltläden natürlich, Heidhausen, Feldmoching und noch ein weiterer Vertreter von der Stadtverwaltung, aber eher aus dem Bereich Lehrerbildung, also Bildungsarbeit an Schulen und auch mit Schülerinnen und Schülern.
Und was laufen da ganz konkret für Aktionen in diesem Fair Trade Town Prozess?
Angefangen von Infoständen. Wir hatten schon diverse Infostände die letzten Jahre. Einer bei einer Vollversammlung vom Stadtrat. Streetlife hatten wir das Thema Schokolade. Also wir machen es dann oft auch themenbezogen. Fairer Kakao, wo kommt der Kakao her, wo kommt die Schokolade her? Jetzt zum Beispiel ganz aktuell, am letzten Sonntag war ökologisches Hoffest in Riem draußen, Stadtgut Riem. Da haben wir einen Infostand gehabt mit Glücksrad. Da waren die Kinder und Familien eigentlich den ganzen Tag am Glücksrad Schlange gestanden. Da gab es biofaire kleine Preise. Dann natürlich neben diesen ganzen Infoständen auch Bildungsarbeit an Schulen und auch Lehrer und Lehrerinnen, Fortbildung zum Thema fairer Handel. Was jetzt auch die letzten 2 Jahre sehr schön war, wir haben angefangen einzuladen zu einem Vernetzungstreffen von den Fairtrade-Gemeinden aus dem Münchner Umland. Das ist ja auch wichtig, was läuft um München rum, um sich dann auch Ideen gegenseitig zu geben oder vielleicht auch, wenn Gäste da sind aus dem Süden, die über Arbeitsbedingungen berichten, dass man auch in den Gemeinden um München rum oder auch in München dann, wenn dort jemand eingeladen wird, man eine Veranstaltung machen kann. Also so Synergieeffekte auch, wo man zusammenarbeitet oder bestimmte Themen gemeinsam bearbeitet. Ja, also so sind jetzt mal so ein paar Aktionen, die wir bisher gemacht haben.
Und dann konnte ich noch lesen, es gibt ein Kooperationsprojekt des Fairtrade-Stadtprozesses hier in München. Das ist die München-Schokolade. Was ist das?
Die München-Schokolade gab es schon und wir haben die neu aufgelegt. Die ist bio und fair hergestellt und es gibt ja dieses Konzept der Stadtschokoladen. Das heißt, eine Stadt macht Werbung für fairen Handel über Schokolade oder auch über ein Stadtcafé. Und da ist die Silhouette von München drauf, wirklich sehr schön, sehr feine, gefüllte Schokolade, die in den Weltläden zu haben ist, aber auch Vollkorner zum Beispiel in den Filialen bekommt man sie. Wir versuchen die auch mehr noch in andere Bioläden oder überhaupt in andere Läden zu bekommen. Das ist die München Schokolade. Den München Kaffee gibt's schon sehr lange und das Design von dem München Kaffee und der München Schokolade ist aufeinander abgestimmt. Das heißt, es ist ein wunderbares kombiniertes Geschenk, wo man eben auch noch was Gutes tut und pro Packung Kaffee und pro Tafel Schokolade gehen noch 5 Cent als Spende an die Klimapartnerschaft München Aschaninka. Das ist ein Volk im peruanischen Regenwald. Und dort werden praktisch mit diesen Spendengeldern auch Projekte der Menschen im Regenwald unterstützt.
Jetzt konnte ich auch lesen, dass der Münchner Stadtrat bei seinen Sitzungen Fairtrade-Kaffee serviert bekommt. Das ist ja schon mal ein schönes Zeichen. Wie steht denn überhaupt der Stadtrat zum fairen Handel?
Also, dass der Stadtrat Fairtrade-Kaffee trinkt und auch biofairen Tee ist ein Kriterium, um überhaupt Fairtrade-Stadt zu werden, was ich sehr gut finde. Und die bekommen nebenbei auch noch Bio-Brezen, also bei der Vollversammlung, bei den Ausschüssen gibt es ja keine Bewirtung. Also das ist eine gute Sache und ich glaube, das ist mittlerweile auch wirklich gut etabliert. Wie der Stadtrat insgesamt jetzt zu dem Thema fairer Handel oder auch für soziale Beschaffung der Stadt München steht. Es gibt natürlich diverse Stadtratsbeschlüsse. Das ist ja auch ein Stadtratsbeschluss, dass München Fairtrade-Stadt wird. Das heißt, es war der Wille 2011 vom Stadtrat einstimmig, dass München diesen Titel sich bewerben soll. Und dann hat München auch den Titel bekommen. Von daher denke ich, also der Wille vom Stadtrat ist da, das zu unterstützen. 2014 waren jetzt Kommunalwahlen. Die Verhältnisse im Stadtrat sind ein bisschen anders. Also meine Erfahrung ist, einzelne Stadträtinnen und Stadträte sind auch sehr interessiert bei dem Thema. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Stadtrat insgesamt sich dazu stellt.
Sie haben es auch schon angedeutet, es gibt ja nicht nur Fairtrade Towns, es gibt Fairtrade Unis, Fairtrade Schulen und es gibt Fairtrade Metropolregionen. Sie haben jetzt auch gesagt, Wales ist zum ersten Fairtrade Land geworden. Wie schaut es denn da in München bzw. in der Metropolregion München, also in der Region im Umland von München aus? Da gab es letztes Jahr Bestrebungen, dass man sich zusammenschließt. Ist dieser Prozess eingeschlafen oder läuft er gerade noch? Wie schaut es da aus?
Der Prozess ist am Start. Also wir hatten letztes Jahr die Idee, das ging sehr stark vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern aus. Bei dem, was ich vorhin erzählt habe, Vernetzungstreffen der Fairtrade-Gemeinden aus dem Münchner Umland. Wir haben das zweite Treffen dieses Jahr dafür hergenommen, schwerpunktmäßig uns mit dem Thema zu beschäftigen, faire Metropolregion. Anlass ist, dass Nürnberg faire Metropolregion geworden ist. Und München natürlich großes Interesse hat, beziehungsweise nicht München, sondern die Metropolregion München, ausgehend vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern und vielen anderen Gemeinden auch, sich als faire Metropolregion auszuzeichnen, ist natürlich schon ein Weg, auf dem man sich da begibt. Aber es ist aus diesem zweiten Vernetzungstreffen dieses Jahr im Frühjahr eine Gruppe entstanden, die sich zusammengetan hat. Da ist auch eine Vertreterin von der Steuerungsgruppe in München mit dabei. Die haben sich jetzt mal damit beschäftigt, wie ist es in Nürnberg denn gelaufen und was muss München erfüllen und was ist denn so eine kleine Bestandsaufnahme, haben die schon gemacht und versuchen jetzt natürlich auch Kontakt aufzunehmen. Also die versuchen jetzt auch oder suchen auch Gruppen und Personen, die sich da auch mit engagieren, um das auf den Weg zu kriegen. Also ein Treffen gab's und das nächste Treffen ist jetzt in Planung.
Und es gibt ja auch, soweit ich jetzt mich erinnere, auch eine ganze Menge an Umlandgemeinden, die inzwischen auch Fairtrade Towns oder eben dann Fairtrade Gemeinden geworden sind. Also da ist schon eine Basis da, um diesen Prozess weiter voranzutreiben.
Also sehr viele Gemeinden, gerade da im Westen draußen, Gauting, Starnberg und so, die sich zusammengeschlossen haben, die sehr engagiert an so einer Vernetzung arbeiten.
Dann noch eine letzte Frage. Was können wir denn als Bürgerinnen und Bürger tun, wenn wir jetzt nicht unbedingt in der Steuerungsgruppe mitarbeiten wollen, um ein bisschen den fairen Handel voranzubringen? Einkaufen, einkaufen, einkaufen.
Ja, genau. Sich wirklich beim Einkauf überlegen, was kaufe ich ein, woher kommen die Sachen? Gibt es vielleicht eine Alternative zum konventionellen Markt? Gibt es das aus dem fairen Handel? Man kann in den Weltladen gehen. Mittlerweile ist es ja auch so, man kriegt in den Supermärkten Produkte aus fairem Handel. Es gibt ein ganzes Regal mit Bio und Fair. Also wirklich da nochmal genauer hinzuschauen, wo kommen die Sachen her und sich zu überlegen, gebe ich vielleicht doch 50 Cent mehr aus und kaufe dann die Produkte aus fairem Handel. Also einkaufen ist natürlich eine Möglichkeit. Die Produkte auch weitergeben, verschenken, wie zum Beispiel diesen München Kaffee und München Schokolade kombiniert als Geschenk. Also das macht ja schon auch sehr viel aus, das auch weiterzutragen, diesen Gedanken weiterzutragen. Und wenn man sich mehr engagieren möchte, dann kann man natürlich auch in der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit mit einsteigen und sich Gruppen anschließen, zum Beispiel beim Nord-Süd-Forum. Dort ist ja das ehrenamtliche und zivilgesellschaftliche Engagement auch gebündelt und sind Ansprechpartner dafür. Also es gibt schon diverse Möglichkeiten. Man kann sich natürlich auch in einem Weltladen engagieren und dort verkaufen ehrenamtlich, wenn man sich noch mehr damit beschäftigen will. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Soweit Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München.
Und zum Schluss stellen wir Ihnen einen neuen Einkaufsratgeber für umweltfreundliche und faire Mode vor. Denn gerade im Textilbereich tut sich eine Menge. In einem neuen Einkaufsratgeber empfiehlt Greenpeace schadstofffrei und sozial gerecht hergestellte Kleidung. Die Umweltschutzorganisation bewertet die 8 wichtigsten Öko-Textillabel mit bis zu 3 Sternen und bietet so eine einfache Einkaufshilfe.
Die höchsten Anforderungen für Chemikalienmanagement, Recycling und Arbeitnehmerrechte erfüllten laut Greenpeace der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft IVN Best. der Global Organic Textile Standard, GOTS und Made in Green von Ökotex. Nur diese drei, stellt die Umweltschutzorganisation fest, sorgten für eine saubere Textilproduktion. Made in Green von Ökotex dürfe übrigens nicht verwechselt werden mit Ökotex 100. Das weit verbreitete Siegel Ökotex 100 verspreche nämlich nur schadstofffreie Endprodukte. Der Chemikalieneinsatz in der Fabrik spiele keine Rolle. Generell werbe zwar die Bekleidungsbranche mit eigenen Ökoprogrammen, Nachhaltigkeit und Recycling, verschmutze aber die Umwelt wie kaum eine andere. Die firmeneigenen Ökosiegel großer Fast-Fashion-Marken wie H&M, C&A oder Zara seien nach Auffassung von Greenpeace oft nur ein Feigenblatt. Einzelne Kollektionen würden nach strengeren Richtlinien produziert und stark beworben. Das restliche Sortiment bleibe aber konventionell. Nach einer Greenpeace-Studie vom November 2015 stapeln sich in deutschen Kleiderschränken über 2 Milliarden Kleidungsstücke, die selten oder nie getragen werden. Trotzdem wird ständig neu gekauft, mit schweren Umweltfolgen. Die Produktion einer einzigen Jeans verbraucht beispielsweise bis zu 7000 Liter Wasser und vergiftet Gewässer in Herstellungsländern wie China, Vietnam oder Pakistan. Wer das nicht unterstützen möchte, der neue Textilratgeber von Greenpeace, listet Geschäfte für grüne Mode in Deutschland unter www.greenpeace.de/ecofashionstores auf. Außerdem kann die Broschüre über die Textilsiegel www.greenpeace.de/textilratgeber kostenlos bestellt werden.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet haben Brigitte Schmidt und Christina Madenach. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und jetzt geht's weiter mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.